Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag heute Morgen mit dem ungewöhnlichen Titel Nach Schilo gehen und sehen. Ich habe diesen Titel erfunden aufgrund von Jeremia 7, Vers 12, wo wir zwei Imperative, zwei Befehlsformen finden. Denn geht doch hin nach meiner Stätte, die zu Schilo war, wo selbst ich zuerst meinen Namen wohnen ließ, und seht, was ich ihr getan habe wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Das Alte Testament ruft also die Hörer auf, nach Schilo hinzugehen, die Reise zu machen und dort zu sehen, was man an Zerstörungsspuren in Schilo sehen kann. Darum der Titel: Nach Schilo gehen und sehen. Das war aber bis vor vielleicht 4 Jahren eine ziemlich schwierige Sache, dorthin zu kommen. Denn der Weg von Jerusalem nach Schilo durch das Westjordanland war gefährlich. Ich bin daher auch nie mit einer Reisegruppe diesen Weg gefahren, weil ich einfach keine Risiken eingehe. Gehe nur dorthin, wo es nicht gefährlich ist. Manche Leute fragen, bevor sie auf eine Reise mitkommen, ist es nicht gefährlich, nach Israel zu gehen? Da habe ich gesagt, nein, wir gehen nur dorthin, wo es nicht gefährlich ist. Und seitdem nun einige Terroristen aus diesem Gebiet nicht mehr existieren, die israelische Armee ging gegen sie vor, ist die Straße nicht mehr gefährlich. Die Palästinenser sind weiterhin dort, auch die jüdischen Siedler, aber es geht. Schrecklich, wenn man denkt, es hängt von gewissen Personen ab. Hier sieht man auf der Karte, wo sich Schilo befindet, also wirklich im Herzen des Westjordanlandes. Und ich bin mit Miriam zum ersten Mal jetzt in diesem Herbst hingegangen, eben weil es nicht mehr gefährlich war. Und ich habe immer sehr aufgepasst, ich bin zweimal von Palästinensern mit Steinen angegriffen worden. Gefährlich. Und also das möchte ich nicht provozieren. Aber jetzt war das kein Problem mehr. Die Reise von Jerusalem nach Schilo beträgt etwa eine Strecke von 30 Kilometern. Man geht durch den Checkpoint bei der Mauer, die man hier sieht, hinein ins Westjordanland, an den Weinkeltern von Psagot vorbei. Die Weinkelter Yaakov hat gerade vor kurzem bei einem Wettbewerb in Frankreich die Goldmedaille gewonnen für den neuesten Psagot-Wein. Das ist Wein aus dem Stamm Benjamin. So wie zu biblischen Zeiten wird heute wieder Wein angebaut, ganz in Erfüllung von Jeremia 9, 14 bis 15. Aber Achtung, wenn man da ins Westjordanland fährt, nicht irgendwo hinfahren. Man muss schon den richtigen Weg nehmen. Also nehmen Sie die Route 60 nach Schilo. Aber wo man immer wieder in Palästinensergebiete hinkommt, da findet man auf der Straße ein solches rotes Schild. Und das erklärt hier in 3 Sprachen, Hebräisch, Arabisch und Englisch, diese Straße führt in ein Gebiet A, das unter palästinensischer Autorität steht. Der Zugang ist für israelische Staatsbürger verboten. Sie riskieren ihr Leben. Und es ist gegen israelisches Gesetz. Das hat man wahrscheinlich auch noch nie in der Zeitung gelesen, dass das ganz so üblich ist. Man stelle sich vor, wir hätten in der Schweiz so gewisse Orte, da steht, es ist verboten für Schweizer Bürger dahin zu gehen, man riskiert das Leben. Das würde in der Presse angeprangert werden, nicht wahr? Aber das ist so ganz normal hier. Wir fahren also hier durch das Stammesgebiet von Benjamin, schließlich in das Stammesgebiet von Ephraim. Man sieht, das Westjordanland war eigentlich das Herzstück der biblischen Geschichte im Alten Testament und auch Neuen Testament. Vorbei an Siedlungen, an jüdischen Siedlungen, an Olivenhainen im Terrassenbau vorbei. Diese Terrassen wurden ja schon ab der Zeit von Josua eingerichtet, um auch an Steilhängen Landwirtschaft betreiben zu können. Und schließlich kommen wir zur Siedlung Schilo, die natürlich erst nach der Eroberung des Westjordanlandes im Sechstagekrieg 1967 überhaupt gebaut werden konnte. Schilo entstand 1978. Heute sind es über 2000 Bürger, die dort wohnen. Und Schilo wurde von der israelischen Regierung als offizielle Siedlung 1979 anerkannt, aber von der Weltgemeinschaft abgelehnt. Aufgrund der Genfer Konvention, die verbietet, dass man ein Gebiet, das einem anderen Staat gehört, permanent besetzt. Aber hier muss man sagen, das Westjordanland gehörte keinem Staat. Das war staatenloses Gebiet. Und darum die ganze Auseinandersetzung zwischen der UNO, der Weltgemeinschaft und Israel über die Genfer Konvention. Aber da ist ein juristisches Problem. Man kann die Genfer Konvention nicht einfach so anwenden. Der Fall ist da anders. Hier ein paar Eindrücke der Siedlung in Schilo. Tel Schilo, im Vordergrund die Ruinen. Dieser Ruinenhügel ist der Ort des alttestamentlichen Schilo. Und gegenüber befindet sich das heutige Schilo. Ich lese aus Amos 9 die zwei letzten Verse. Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden, und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Fruchtgärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Land, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Also wir sehen vor unseren Augen, wie dieses alttestamentliche Schilo wieder aufgebaut wurde, weil Gott das Schicksal seines Volkes nach 2000 Jahren Exil gewendet hat. Und da wird auch gesagt, sie werden Weinberge pflanzen, deren Wein trinken, Gärten anlegen und deren Frucht essen. Hier sieht man den Weinberg von Schilo heute. Also hier wird ephraimitischer Wein hergestellt. Das erinnert natürlich auch an diese Geschichte in Richter 21. Es war eine furchtbare Zeit, die Richterzeit, wo Israel sich von Gott entfernt hatte. Und es kam durch einen Bürgerkrieg dazu, dass fast der Stamm Benjamin ausgerottet worden wäre. Und Israel hatte durch einen Schwur festgelegt, dass die anderen Stämme ihnen keine Frauen mehr geben. Und schließlich kam es doch zur Versöhnung und jetzt war das Problem mit dem Schwur. Und das wurde durch einen Trick gelöst. Richter 21,20. Und sie geboten den Kindern Benjamin und sprachen, geht hin und lauert in den Weinbergen und seht zu und siehe, wenn die Töchter von Schilo herausziehen zum Reigentanz, so kommt hervor aus den Weinbergen und erhascht euch unter den Töchtern von Schilo, ein jeder seine Frau, und zieht hin in das Land Benjamin. Und so hat der Stamm Benjamin überlebt. Das ist hier geschehen. Sie haben die Frauen nicht gegeben, aber auf diese Weise wurde der Schwur nicht gebrochen und trotzdem konnte der Stamm überleben. Ganz oben auf dem Hügel von Schilo heute sieht man die Synagoge. Sie wurde so gebaut, dass sie an die Stiftshütte erinnert. Was da auf dem Dach aussieht wie die Teppiche der Stiftshütte, ist allerdings festes Baumaterial, wie man hier noch deutlicher sieht. Also sehr eindrücklich diese Synagoge, sogar mit einer Andeutung des Altars beim Eingangsbereich in die Synagoge. Jetzt sind wir hier im Bild wieder auf dem höchsten Punkt des alten Schilo gegenüber der neuen Siedlung. Auf diesem Platz hier stand die Replika der Stiftshütte anlässlich der Dreharbeiten am Schielerfilm. Es wurde ein professionell hergestellter Film hier gedreht, der auch den Besuchern von Shiloh jeweils gezeigt wird, um eine Einführung in die alttestamentliche Geschichte zu geben. Eben mit der Ausrottung des Stammes Benjamin, mit Josua, der zuvor von hier aus 7 Stämmen das Los geworfen hatte. Hier stand die Stiftshütte zur Zeit von Josua und so weiter und so fort. Nun sieht man hier in der Karte, das alttestamentliche Israel war speziell besiedelt zwischen 2 Extrempunkten, nämlich Dan im Norden und Beersheba im Süden. Hier oben gegen die libanesische und syrische Grenze liegt Dan und da unten als Begrenzung zur Negev-Wüste liegt Beersheba. Und immer wieder finden wir den Ausdruck im Alten Testament von Dan bis Beersheba, um zu sagen ganz Israel. In 1. Samuel 3, Vers 20 lesen wir, und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Samuel diente ja in Shiloh und sieht man, wie das schön im Mittelbereich des ganzen Gebietes war. So war Shiloh als Ort der Stiftshütte und des Gottesdienstes für Jahrhunderte schön zentral gelegen, für alle Stämme Israels gut erreichbar. Aber, wie man hier sieht, im Herzen des Westjordanlandes. Das Westjordanland ist nicht einfach eine Nebensache. 32 Mal wird Shiloh im Alten Testament erwähnt. Hier sind alle Stellen. In Josua 18 mehrmals, 19, 21, 22. Dann in Richter 18, aber auch wiederholt in Richter 21. Und natürlich ganz besonders wichtig, 1. Samuel 1, 2, 3, 4. Das ist die Geschichte von Hanna und Elkanah, Samuel, Eli und seinen Söhnen Pinehas und Hophni. Dann auch in 1. Samuel 14, 1. Könige 2, 14, ganz wichtig, Psalm 78, Vers 60, wir kommen auf diese Stelle noch zurück, und in Jeremia 7. Wo wir ja den Aufruf gefunden haben, der Prophet Jeremia sagt, um 600 vor Christus, die Juden in Jerusalem sollen nicht meinen, die Zerstörung Jerusalems würde nicht kommen durch die Babylonier, nur weil da der Tempel Gottes steht. Das ist Aberglauben. Zu meinen, der Tempel Gottes steht da, also uns kann nichts geschehen. Er sagt, das Gericht kommt über euch, wenn ihr nicht umkehrt. Und geht doch nach Silo. Und schaut mal dort. Dort hat Gott früher gewohnt, in der Stiftshütte, und jetzt ist alles zerstört. Das soll euch eine Illustration sein. Jerusalem wird genauso zerstört werden. Und in der Zeit Jeremias kam dann auch die Erfüllung der Verwüstung Jerusalems im Jahr 586 vor Christus. Weiter wird Shiloh auch erwähnt in Jeremia 26, wiederholt, und in Kapitel 41. Aber wir haben noch 5 Stellen, wo der Prophet Achia erwähnt wird in der Königszeit. Das war übrigens dieser Achia, der Jerobeam prophetisch angekündigt hat, dass nach dem Tod Salomos Israel gespalten werden soll in 2 Reiche. Die 10 Stämme, genannt Israel im Norden, und die 2 Stämme, genannt Juda im Süden. Und dieser Prophet wird wiederholt genannt Achia der Shilonitter. Das ist der Mann von Shiloh. Denn Shiloh ist eigentlich eine Abkürzung von Shilon. 1. Könige 11, 12, 15 und 2. Chroniker 9 und 10 kommt dieser Begriff vor. Und dann muss man noch dazu sagen, zu all diesen 37 Stellen hinzu, dass Shiloh in 1. Mose 49, 10 ein Name des Messias ist. Shiloh bedeutet Ruhe oder auch Ort der Ruhe oder Friedensbringer. In 1. Mose 49 kündigt Jakob, der Stammvater Israels, im Blick auf den Stamm Juda an, dass der Messias aus Juda kommen würde. Nicht aus Naphtali oder Issachar, sondern aus dem Stamm Juda sollte der Messias kommen. Nicht weichen wird das Zepter von Juda, Noch der Herrscher starb zwischen seinen Füßen weg, bis Schilo kommt. Und ihm werden die Völker gehorchen. Das heißt, der Stamm Juda durfte seine politische Macht und Selbstverwaltung nicht verlieren, bis dass der Messias kommt. Und tatsächlich, selbst in der babylonischen Gefangenschaft, hat sich der Stamm Juda in Babylon selber verwalten und regieren können mit Ältesten, wie uns das Buch Ezekiel zeigt. Aber mit der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus und der daraufhin erfolgten totalen Vernichtung des Staates Israel, 135 nach Christus, wich das Zepter von Juda. Aber der Messias musste also noch vorher gekommen sein. Und tatsächlich, in den Jahren vor 70 nach Christus erschien Jesus Christus und erfüllte über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den kommenden Messias. Er ist der Schilo. Der Messias hat viele Namen, auch Friedensfürst, Ewigvater, starker Gott und so weiter, aber eben auch Schilo, Ruhe oder Ort der Ruhe oder Friedensbringer. Nun, hier schauen wir von Tel Schilo. Tel ist die Bezeichnung für einen Zivilisationsschutthügel, wo man immer wieder auf den Ruinen der früheren Siedlung aufgebaut hat. Hier von Tel Schilo schauen wir zur Hauptstraße Nummer 60 in Richtung Sichem. Das ist heute Nablus. Hier auf der Karte sieht man diese Straße Nummer 60, die Sie nehmen müssen, ja, nach Schilo. Die geht dann weiter nach Sichem, Nablus. Und nun, hier sehen wir Schilo. Jetzt schauen wir da der Straße entlang hinüber nach Eli, dieser jüdische Siedlung. Hier sieht man Eli. Und hier war die Sicht ganz besonders gut. Im Hintergrund, weit, weit entfernt, sieht man Ariel. Diese Stadt mit etwa 30.000 Einwohnern. Auch eine Siedlung im Westjordanland. Interessant ist in Richter 21, 19 die genaue Beschreibung der geografischen Situation Schilos. Und sie sprachen, siehe, ein Fest des Herrn ist von Jahr zu Schilo, das nördlich von Bethel, östlich von der Landstraße, die von Bethel nach Sichem hinaufgeht und südlich von Levona liegt. Nun sehen wir die Hauptstraße Nummer 60, die geht genau da durch, wo früher schon diese Landstraße in alttestamentlicher Zeit nach Sichem hinaufging. Wir sind also hier südlich von Sichem und südlich von Levona, das auch da drüben liegt. Jetzt schauen wir nach Süden, immer noch die Straße Nummer 60. Wir sind also nördlich von Bethel. Ja, wenn wir jetzt da wieder zurückfahren würden nach Süden, so erreicht man Bethel. Und der Text sagt, Schilo liegt nördlich von Bethel und eben östlich von der Straße, genauso wie das hier festzustellen ist. Ja, hier sehen wir ein altes Gebäude aus dem Mittelalter, das den Ort Schilo über Jahrhunderte charakterisierte. Eine Moschee, die aber auch als Synagoge benutzt wurde. Schon im Mittelalter besuchten jüdische Pilger Schilo, wie zum Beispiel der Rabbi Eshtori Habachi, der darüber berichtete. Und von alters her beteten hier unfruchtbare jüdische Frauen. Warum? Ja, im Gedenken an Hannah, 1. Samuel 1, die so unglücklich war ohne Kind. Und hier in Schilo hat sie ernstlich gefleht und gebetet. Und schließlich bekam sie Samuel, der Herr hat erhört. Und so haben sich viele jüdische Frauen gesagt, wir gehen nach Schilo, wenn wir kein Kind bekommen, und beten so wie Hannah. Und tatsächlich hat mir ein Mann hier in Schilo erzählt, vor einiger Zeit kam eine deutsche Frau hierher und die hatte kein Kind. Und die hat hier in Shiloh gebetet. Und später ist sie wieder nach Shiloh gekommen und sie hatte ein Kind. Und wisst ihr, wie es hieß? Friedrich. Aber eben an dieser Stelle muss man sagen, die Bibel lehrt nirgends, dass man in der heutigen Zeit der Gnade mit dem Gebet an einen bestimmten Ort gebunden wäre. Darum sagt auch der Herr Jesus in Johannes 4 zu der samaritischen Frau, es kommt die Stunde und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Und er erklärt, es kommt jetzt eben die Zeit, wo man nicht auf dem Garizim, wie die Samariter, anbetet und auch nicht in Jerusalem. Das Gebet ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Und man muss nicht meinen, man könne, wenn ein Kind so fehlt, nur in Shiloh um ein Kind beten. Das kann man auch irgendwo. Ein Bekannter von mir, ein Lehrer, der in den vergangenen Jahren besonders unter ausländischen Jugendlichen gearbeitet hatte, um sie zu integrieren hier in der Schweiz, hat mir gesagt, einmal kam eine junge Frau, ein junges Mädchen, wie man will, zu ihm und sagte, Kirche beten. Dann sagte er, ja natürlich, man kann in der Kirche beten, aber man kann auch überall beten. Wo man ist, kann man beten. Und quasi Gott hört. Und dann sagt sie, Allah nicht hören. Jetzt hat sie sich überlegt, eben soll sie vielleicht mal in eine Kirche gehen, dass man dort besonders erhört wird. Von dem Gott der Bibel. Und hat ihr erklärt, du kannst schon in eine Kirche gehen und beten, aber du kannst auch irgendwo. Wir können da beten, wo wir sind. Im 19. Jahrhundert kam der Forscher Edward Robinson, der ja auch in Jerusalem zum Beispiel den Robinson-Bogen des Tempels als erster identifizieren konnte, darum heißt er Robinson-Bogen. Edward Robinson kam 1838 hier nach Shiloh. Da sah er diese Ruinen, so sah das aus. Und die Beduinen haben ihm erklärt, das ist Shiloh. Die Araber nannten den Ort Khirbet Seilun. Und so hat er quasi als Wissenschaftler diesen Ort mit dem biblischen Shiloh verbunden. Diese Ruinen sah er, aber das waren nicht die Ruinen aus dem Alten Testament. Das sind mittelalterliche Steine, die man hier sieht. Da braucht es noch ein bisschen mehr. Nun, Robinson hat hier nicht gegraben. Die Arbeit begann erst 1915, als der Archäologe A. Schmidt hier einige Grabungen und so Probebohrungen in Shiloh durchgeführt hatte. Aber später, 1926 bis 1932, da hat ein dänisches Team unter Kier systematische Grabungen durchgeführt. Und 1981 bis 1984 wurden wieder neue Grabungen durchgeführt, unter anderem durch Israel Finkelstein, der ja besonders bekannt ist für seine Bibelkritik. Das ist ein ganz erbitterter Gegner der Bibel und ihrer Glaubwürdigkeit. 2006 bis 2013 werden nun hier Grabungen durchgeführt unter der Leitung des Archaeological Staff Officer für Judäa und Samaria. Und die haben nun den Ort, wo die Stiftshütte stand, erforscht. Also hier nochmals diese mittelalterliche Moschee, Jama Idim genannt im Arabischen, das heißt die Moschee des Weisen. Nun hat bereits das dänische Team hier gegraben und sie fanden unter der Moschee eine byzantinische Kirche aus dem 5., 6. Jahrhundert nach Christus. Also die Araber, die um 638 nach Christus, kurz nach dem Tod von Mohammed, von der saudischen Halbinsel her gekommen sind und schließlich das ganze Land Israel erobert haben, die haben hier in Shiloh auf die Kirche eine Moschee gebaut, um die Überlegenheit des Islam über das Christentum zu demonstrieren. Nun, hier sieht man rundherum, wurde diese viel größere Kirche ausgegraben und man hat auch ganz schöne Mosaike, Bodenmosaike entdeckt. Hier das Mosaik, das gerade fehlt, das ist besonders interessant, das wurde nämlich in das Museum im Westjordanland, Archäologische Museum im Westjordanland abtransportiert. Dort befand sich ein Mosaik, das eine Bitte ist an Gott, sich über Silo zu erbarmen. Und diese Entdeckung war natürlich sehr wichtig, denn das hat nochmals eine Bestätigung ergeben, dass dieser Ort wirklich das biblische Silo ist. Also hier findet man diese griechische Bezeichnung Silun für Silo. Im Griechischen gibt es keinen Sch-Laut. Darum wird das Sch immer durch S ersetzt. Ja? Darum heißt im griechischen Neuen Testament der Name Yeshua. Eben nicht Yeshua, sondern Jesus. Das S ersetzt das Sch im Hebräischen. Das gibt Jesu. Und im Griechischen werden mit Vorliebe Männernamen mit einem S abgeschlossen. Und das gibt dann eben Jesus. Also es ist genau das Gleiche wie Yeshua. Es gibt manchmal Leute, die denken, sie seien ganz besonders geistlich oder biblisch, wenn sie nicht mehr von Jesus sprechen, sondern von Yeshua. Das ist vollkommen falsch. Im Deutschen sagt man Jesus und das kommt aus dem Griechischen. Und das, im Griechischen war das ganz korrekt, der Name Jesus. Und im Hebräischen sagt man Yeshua. Ganz, ganz einfach. Wenn ich in Israel bin und eine Predigt halte, dann spreche ich über den Adon Yeshua, den Herrn Jesus, aber im Deutschen sage ich Jesus und nicht Yeshua, weil die Leute hier Deutsch sprechen und nicht Hebräisch. Ja, und eine weitere byzantinische Kirche aus dem 5., 6. Jahrhundert nach Christus wurde hier ausgegraben, wiederum mit einem ganz schönen Bodenmosaik, wie man sie hier sieht, mit dem Davidstern. Hier sieht man auch weitere Ruinen aus der byzantinischen Zeit, also eben 5. 6. Jahrhundert nach Christus. Das ist alles auch interessant, natürlich, aber für uns ist interessanter das, was wirklich die biblische Zeit ist. Und hier sieht man nun etwas von der kanaanitischen Stadtmauer von Silo, die wurde datiert auf mittlere Bronze 2b mit enormen Zerstörungsspuren aus dem 16. Jahrhundert vor Christus. Und jetzt haben wir wieder ein Problem, ja? Ein Israel Finkelstein, der sagt, die Bibel ist falsch. Stimmt überhaupt nicht überein, was in der Bibel steht. Die Bibel sagt, unter Josua seien die Mauern von Jericho gefallen. Aber wenn man nach Jericho geht, in den Schichten um 1230 vor Christus, da findet man gar keine Mauer. Es gab gar keine Mauer zur Zeit des Auszugs aus Ägypten. Und der Landnahme unter Josua. Das ist also ein Märchen. Da muss man sagen, Herr Finkelstein, ich habe kein Problem mit Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, aber ich habe ein Problem mit dem, wie Sie mit der Bibel umgehen. In der Bibel steht nirgends, dass um 1230 vor Christus die Landnahme stattgefunden hätte unter Josua. Sondern zählen Sie die Zahlen zusammen, ganz genau, wie es in der Bibel steht. Und dann war der Exodus 1606 vor Christus. Meine strikte Chronologie, die ich jetzt in den letzten Jahren aufgebaut habe, die kann nun alle Zahlen der Bibel, alle Jahreszahlen vereinen, ohne dass auch nur eine Zahl geändert werden müsste. Es geht in sich geschlossen auf. Und alle Chronologien, wo man irgendwo eine Zahl ändert, die kann man vergessen. Wir haben ein Problem. Und wenn man das so vereinigt, ist der Auszug 1606 vor Christus und die Eroberung Jerichos, 40 Jahre später, 1566. Und tatsächlich, die gigantische Mauer in Jericho, die man heute noch sehen kann, die stammt aus ungefähr 1550 vor Christus. Und die ist nach außen runtergefallen. Normalerweise fallen Mauern bei einem Angriff nach innen, nicht wahr? Aber die fiel nach außen herab, genau wie es in Josua 6 steht, die Mauer sollte fallen, und zwar so, dass die Israeliten an jeder vor sich her dann in die Stadt hinaufsteigen konnte, wie über eine Rampe. Das kann man alles dort sehen. Und kürzlich wurde eine C14-Datierung durchgeführt. Und das hat die alte Datierung rund 550 vor Christus bestätigt. Und die kommt auf 1560 vor Christus. Und nach biblischer Chronologie 1566. Nicht wahr? Die C14-Methode ist nicht so genau aufs Jahr genau, sondern da müssen Sie mindestens plus minus 20 Jahre rechnen. Es passt genau. Und nun, Israel Finkelstein hat natürlich diese Zerstörung hier nicht in Verbindung gebracht mit der Bibel. Aber das ist nun genau hier im 16. Jahrhundert vor Christus. Da wurde Shiloh durch Josua erobert und dann wurde die Stiftshütte hier aufgestellt. Es stimmt alles ganz perfekt. Und hier sieht man noch die Stützmauer, die man gefunden hat, bis in die Tiefe runter, da 8 Meter noch erhalten. Und darüber ein Glassi. Ein Glassi, das ist so ein Sicherheitswall vor der Mauer, der sollte verhindern, dass man mit Kampfwagen in die Stadt hinaufkommen kann. Das Glassi war jeweils die Todeszone. Wenn dort Angreifer hineinkamen, dann wurden sie meistens totgeschossen. Das war noch eine zusätzliche Sicherung zur Stadtmauer hinzu. Ja, hier sieht man den Ehemann einer Archäologin, die heute gräbt in Shiloh. Und er zeigt gerade diese enorme Fundamentmauer für das Glassi aus der mittleren Bronze, das Josua mit Gottes Hilfe überwunden hatte. Sieht man hier nochmals das Glassi, die Stützmauer runter. Und zwar, hier sieht man noch eine doppelte Stützmauer im Glassi drin. Also ganz, ganz eindrücklich war die Stadt mächtig gebaut und trotzdem, sie wurde überwunden. Ja, hier sieht man die doppelte Stützmauer im Glassi noch besser. Ja, und darum konnte dann Josua 18,1 Realität werden. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israel versammelte sich nach Shiloh. Und sie schlugen daselbst das Zelt der Zusammenkunft auf. Und das Land war vor ihnen unterjocht. Und wir sehen da die Spuren ganz klar. Da stand die Stiftshütte während Jahrhunderten. Und erst viel später kam ja an ihre Stelle dann der Salomo-Tempel, der erste Tempel aus Stein in Jerusalem. Und nun schauen wir vom Hügel Tel Shiloh runter nach Norden. Und da sehen wir einen riesigen, ummauerten, rechteckigen Platz. So lang hier auf dem Bild ist gar nicht alles. Anfang und Ende des Platzes ist da gar nicht angegeben. Aber man sieht die Begrenzung hier, ja? Diese Mauern da und da. Einfach so ein rechteckiger, ummauerter Platz. Hier sieht man es noch ein bisschen besser. Und die Breite dieses Platzes ist 25 bis 30 Meter. Nun, das passt genau, um darin innerhalb dieses Rechtecks die Stiftshütte aufzustellen. Die Stiftshütte, dieser transportable Tempel, wurde ja am Sinai, am Horeb, gebaut während der Wüstenwanderung. Und darum herum gab es einen Vorhof aus Holzpflöcken mit Bronzefüßen und einem Silberkopf. Der trug eine Byssusumwandung. Und hier als Eingang ist ein mächtiger Vorhang, etwa 10 Meter breit, in den inneren Vorhof. Nun, die Maße nach der Bibel, 2. Mose 25 bis 40, beschreibt das im Detail. Die Länge war 100 Ellen. Wenn wir da die kleine Elle nehmen würden, wäre das 45 Meter. Und die Breite war 50 Ellen. Mit der kleinen Elle wäre das 22,5 Meter. Nehmen wir aber die große Elle, 52,5 Zentimeter, ist das also ein bisschen größer. Aber man kann das hier unterbringen. Auf diesem Platz, das passt. Also das ist die originale Mauer, allerdings mit den Zerstörungsspuren. Geht hin nach Schilo und seht, was ich diesem Ort getan habe. Nun, wir wissen also, die Stiftshütte stand dort und trotzdem in 1. Samuel 3, Vers 15 lesen wir, und Samuel lag bis zum Morgen, da tat er die Tür des Hauses des Herrn auf. Wieso steht hier etwas von einer Tür? In der Stiftshütte gab es ja nur Vorhänge. Da sehen wir, da kam eine zusätzliche Konstruktion hinzu, aus Stein, rund um die Stiftshütte herum. Und da gab es als Zugang in diesen steinernen Vorhof eben eine Tür. Oder 1. Samuel 1, Vers 9 schon. Eli, der Priester, saß aber auf dem Stuhle an einem der Türpfosten des Tempels des Herrn. Ja, da sehen wir, dieser Türpfosten, das war eben nicht direkt bei der Stiftshütte, bei der eigentlichen Hütte oder bei der Büßesumwandlung vorne, sondern das war die Tür, die zusätzlich eben in einen zusätzlichen Vorhof aus Stein hineinführte. Und überhaupt, im Vorhof der Stiftshütte, da durfte kein Priester sitzen. Das war auch später im Tempel so, im innersten Vorhof durften die Priester nie sitzen, nur stehen. Und darum heißt es auch in Hebräer 10, und jeder Priester steht täglich da, oft dieselben Schlachtopfer darbringend, die niemals eben vollkommen machen können. Und dann wird in Hebräer 10 erklärt, aber Jesus Christus, der Messias, er ist für uns einmal gestorben, und jetzt hat er sich zur Rechten Gottes im Himmel, im Tempel im Himmel, gesetzt. Das heißt, jetzt durch sein Opfer kommen wir zur Ruhe. Und darum, er hat sich gesetzt. Aber die Opfer im Alten Testament, die waren ja nur Bilder. Die konnten nicht wirklich Sünde wegnehmen. Die konnten niemanden zur Ruhe bringen. Und darum mussten die Priester immer stehen. Keiner durfte sitzen. Aber hier, beim äußeren Vorhof, dort durfte man sitzen. Und darum lesen wir von Eli, er saß da auf einem Stuhl an einem der Türpfosten des Tempels des Herrn. Ja, also hier nochmals die Mauern, verschiedene Eindrücke. Auch da sieht man, wie der natürliche Felsen so abgetragen wurde, um diese Begrenzungsmauer zu bilden. Und wir sehen da Spuren der Zerstörung. Nochmals Jeremia 7, Vers 12. Denn gehe doch hin nach meiner Stätte, die zu Schilo war, wo selbst ich zuerst meinen Namen wohnen ließ, und sehet, was ich ihr getan habe wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Also man muss sich mit Ruinen auseinandersetzen, sagt die Bibel. Hier auf der einen Seite die Begrenzung des heiligen Bereichs, auf der anderen Seite einfach ein paar Eindrücke, weil wir nicht dorthin gehen können, eben wenigstens möglichst viele Bilder. Ja, und jetzt sieht man eben die rechteckige Form und die Ausrichtung dieses Rechtecks mit der korrekten Breite, nicht wahr, ist von West nach Ost. So war ja die Stiftshütte immer ausgerichtet, nach 2. Mose 25 bis 40. Also alle Eingänge waren nach Osten ausgerichtet, sodass der Anbeter, wenn er zur Stiftshütte kam, da kam er immer von Osten her. Und damit hat er der aufgehenden Sonne den Rücken zugewandt. In den heidnischen Religionen wurde die Sonne verehrt und angebetet als Gott. Und darum sind viele Tempel so gebaut im Heidentum, dass der Anbeter sein Gesicht, wenn er in den Tempel kommt, zur aufgehenden Sonne hin hatte. Und das Aufgehen der Sonne wurde immer verstanden im Heidentum als Auferstehung aus dem Tod, also der Sieg des Lebens. Und der Untergang, das war der Tod. Darum im Lateinischen ist ja der normale Ausdruck für die Sonne ging unter, sol occidit. Die Sonne stirbt. Ja? Und eben im Heidentum geht es um die Verehrung der Natur, der Schöpfung, darum das Gesicht immer wieder zur aufgehenden Sonne. Aber hier, im Tempel in Israel, da war es ganz anders. Denn Im Allerheiligsten war ja die Bundeslade und in der Bundeslade die 10 Gebote. Und die 10 Gebote beginnen damit: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das wird schon mal ausgedrückt, indem der Anbeter, der hier hineinkommt, der aufgehenden Sonne den Rücken zudreht. Es geht nicht um eine Begegnung mit der Schöpfung, es geht nicht um den Weg zurück zur Natur, sondern zurück zum Schöpfer Gott. Also eine ganz aktuelle Botschaft in einer Zeit von New Age, ja? Nun ist es aber so, dass die Länge dieses Rechtecks ja viel, viel länger ist. Ist ja weit über 100 Meter lang. Und ich habe da gesprochen mit diesem Ehemann, dieser schon genannten Archäologin, die heute hier ausgräbt. Und er hat mir gesagt, wir haben ein Problem, die Länge. Da habe ich ihm gesagt, das ist kein Problem. Das muss so sein. Man hat eben, dadurch, dass man diese Steinmauer gemacht hat, hat man zu diesem einen Vorhof der Stiftshütte eben einen weiteren Vorhof hinzugefügt. Das war schon eine Vorwegnahme, was dann später im ersten und im zweiten Tempel war, wo wir 2, 3 Vorhöfe haben. Und das hat man hier auch. Also hier in diesem Mittelbereich, da muss man sich die Stiftshütte denken. Und als ich das dann genau inspiziert habe, habe ich gesehen, hier im hinteren Teil, das ist alles viel, viel weiter unten. Hier gibt es deutlichen Einschnitt, wo das ganze Niveau nach unten geht. Und so ist es wie im Tempel in Jerusalem. Je heiliger es ist, desto höher liegen die Vorhöfe. Man geht immer von einem Vorhof höher zum nächsten. Und das Allerhöchste ist dann jeweils das Allerheiligste. Ja? Und so ist das ganz klar hier, diese erhöhte Plattform, das ist der Ort der Stiftshütte. Und da hinten ist ein Vorhof angehängt und auch einer vorne. Denn wir lesen ja in 1. Samuel 2, Vers 22 von den Frauen, die sich scharten am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Das findet man schon bei Mose. In 2. Mose beschrieben, wie die Frauen ganz speziell sich geschart haben hier am Eingang des Zeltes der Zusammenkunft. Da war ihr Gebetsort. Jetzt versteht man, warum man später im Tempel den zweiten Vorhof vor dem Innersten nennt der Vorhof der Frauen. Das ist eben dieser spezielle Anbetungsort, wo sich die Frauen geschart haben. Und das war auch hier in Silo so. Also hier in diesem vorderen Bereich, da haben die Frauen gebetet. Ganz besonders. Und wenn sie ein Opfer gebracht haben, dann durften sie auch in den inneren Vorhof gehen. Wie später auch beim Tempel. Wenn eine Frau ein Opfer brachte, wo man Hände aufstützen musste, dann mussten sie auch durch das Tor der Frauen von Norden her in den innersten Vorhof hineingehen. Ja, und jetzt sind wir hier auf dem hintersten Teil. Das ist also dieser hinten angehängte Vorhof der Stiftshütte. Und sieht man hier, wie das plötzlich da raufgeht. Ja? Und auf dem höheren Niveau ist dann eben der eigentliche heilige Ort der Stiftshütte. Jetzt einfach verschiedene Ansichten, damit man das ganz klar sieht. Und jetzt sind wir aber im mittleren Bereich, da wo die Stiftshütte stand. Also da wo Miriam steht, da muss man sich vorstellen, Hannah war da im Vorhof und sie betete um ein Kind. Hier am Standort der Stiftshütte wurde das Land verlost für die Stämme Benjamin, Simeon, Sebulon, Issachar, Aser, Naphtali und Dan. Das ist der Hintergrund von Josua 18 bis 20. Hier wurden auch die 6 Zufluchtsstädte bestimmt. Schön verteilt im Land, so dass man von allen Orten möglichst schnell bei einem schlimmen Unfall Zuflucht finden konnte. Nicht wahr? Die Zufluchtsstädte waren für Totschläger bestimmt, nicht für Mörder. Und da wird auch erklärt in der Bibel, da geht man in den Wald, sagen wir, um mit der Axt Holz zu schlagen und plötzlich spickt ein Eisen ab an den Kopf eines anderen und er wird getötet. Und dann kann es sein, dass die Verwandten sagen, ach, der wurde ermordet. und wollen sich rächen und den Totschläger umbringen. Was soll er tun in dieser Not? Und dann musste er eben so schnell wie möglich in eine der 6 Zufluchtsstädte fliehen, die hier in Shiloh vor dem Herrn festgelegt, bestimmt wurden. Und dort wurde er aufgenommen und vor allen Rächern geschützt, bis die Sache ganz klar geregelt wurde vor Gericht. Ja, und so sind diese Zufluchtsstädte natürlich ein wunderbares Bild von Jesus Christus, der eben unsere Zuflucht ist in Zeiten der Drangsal. Wo plötzlich durch etwas ganz Unvorhergesehenes plötzlich ein riesiges Leid über uns kommt. Und was dann? Dann müssen wir Zuflucht nehmen im Herrn Jesus. Hier wurden auch die 48 Levitenstädte ausgelost, wie sie in Josua 21 aufgelistet werden. Die Leviten hatten ja kein eigenes Stammesgebiet, sondern in allen Stämmen verteilt haben sie Städte und das Umland zugewiesen bekommen. Hier versammelte sich die ganze Armee Israels gegen die transjordanischen Stämme. Ich war diese 2,5 Stämme, Ruben, Manasse, der halbe Stamm von Manasse, die hatten ja jenseits des Jordans wohnen wollen, auf heute jordanischem Gebiet. Und die haben einen Altar gebaut beim Jordan, als wir zurückgingen über den Jordan in ihre Heimat. Und das wurde aufgefasst als ein Frevel gegen den Herrn. Anstatt den einen Altar in Shiloh, wollen die plötzlich einen zweiten. Und das hat dazu geführt, dass Israel mobilisiert hat gegen diese 2,5 Stämme. Aber glücklicherweise gab es auch überlegte Leute im Volk Gottes. Die haben initiiert, dass man zuerst eine Friedensdelegation schickt zu den 2,5 Stämmen und einfach mal fragt, was ist eigentlich los? Und die sind hingegangen und die haben das erklären können, nein, das hat gar nichts damit zu tun, dass wir da plötzlich einen zweiten Altar machen wollten. Der ist nur symbolisch, den werden wir nicht brauchen als Altar. Aber es war uns ein Anliegen im Blick auf unsere Nachkommen, dass die nicht plötzlich irgendwie sich vom Herrn entfernen, nur weil sie so weit weg sind von Shiloh. Und so haben wir einfach symbolisch diese Erinnerung an den Herrn aufgerichtet und so weiter. So geht das. Nicht wahr? Da bekommt man manchmal auch unter den Gläubigen heute irgendwelche Probleme. Man denkt, wie können die so etwas? Man ist empört. Hingehen und fragen, wie ist das? Aha, so war das gemeint. Ja, also das können wir auch da von Shiloh lernen, wie das geht mit einer Friedensdelegation, die einfach mal zuhört, was ist geschehen und man kann erklären. Und dann sieht man, aha, die haben sogar ein Anliegen für die späteren Generationen, dass der Glaube von Generation zu Generation rein weitergegeben wird. Aber hier an diesem Ort, wenn man denkt, betete Hannah um Samuel, hier weihte Hannah ihr Kind Gott. Und das möchte ich gerne vorlesen, denn das ist ja so eine wichtige Sache, wenn wir Kinder bekommen. Sie sind eine Gabe des Herrn, sagt das Buch der Psalmen. Aber was ist das Ziel? Nicht wahr? Im Judentum ist es ja so, die jiddischen Mütter gelten als sehr, sehr stark. Und mit starken Überzeugungen für ihre Kinder. Also, wenn man die Mutter fragt, das ist der Michael und das ist der Schmuel, dann sagt sie, ja, der Michael 5, das ist unser Jurist. Und Schmuel 4 Jahre, das ist unser Arzt. Ja, der hat also schon alles bestimmt. Aber eben, da muss man sich fragen, wenn der Herr uns ein Kind gibt, was ist das Ziel? Wollen wir, dass es Karriere macht oder so, wie das hier bei Hannah steht. Ich lese aus 1. Samuel 1, Vers 10. Und sie war bittern Gemütes, und sie flehte zu dem Herrn und weinte sehr. Und sie tat ein Gelübde und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und wirst deiner Magd männlichen Samen geben, so will ich ihn dem Herrn geben alle Tage seines Lebens. Das ist doch bewegend. Also ihr Wunsch ist, dieses Kind aus der Hand Gottes zu nehmen, aber es dann dem Herrn zurückzugeben. Und das Anliegen ist einfach, dass er einmal dem Herrn dient. Und sie konnte sich nicht vorstellen, wie das dann einmal herauskommen würde mit Samuel. Aber für sie war einfach wichtig, er soll sein Leben dem Herrn weihen und für ihn da sein. Ich war in Amerika, ist das manchmal so, dass die Mütter, wenn sie den Kindern auf dem hohen Stuhl zu essen geben, dann sagen sie, du musst essen, damit du vielleicht einmal Präsident von Amerika wirst. Aber wer würde das ähnlich tun und sagen, du musst essen, damit du einmal Missionar in Thailand wirst? Oder wo auch immer. Das ist eine ganz andere Haltung gegenüber den Kindern. Also hier betete Hannah um Samuel, hier weihte Hannah ihr Kind Gott, hier diente Samuel schließlich als kleiner Junge in Treue und hier lernte der kleine Samuel den Herrn kennen. Aber an diesem gleichen Ort trieben die zwei Söhne Elis ihr schreckliches, unmoralisches Unwesen. Ja, jetzt machen wir Pause. Wir fahren weiter. Jetzt sieht man hier, dieser Ort, wo die Stiftshütte stand in Shiloh, ist umgeben von Bergen. Ein Hügel auf der Nordseite, ganz markant, ein weiter auf der Ostseite. Und da ist es ganz ähnlich wie später in Jerusalem, wo Salomo den Tempel gebaut hat und später der zweite Tempel zur Zeit des Herrn Jesus stand. In Psalm 125, Vers 2 lesen wir Jerusalem. Berge sind rings um sie her. So ist der Herr rings um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Jerusalem mit dem Tempelberg, mit dem Tempelplatz, umgeben von weiteren Bergen wie der Ölberg, dann der Südwesthügel, wo später das christliche Quartier war und die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hatte. Dann der Nordwesthügel, wo später Golgatha stand. Nun, genau so ist eben Shiloh hier umgeben von Bergen. Und hier wird auch erklärt, was diese Berge bedeuten. Sie sind ein Bild Gottes, der unser Schutz ist, um uns hier uns bewacht und uns Sicherheit vermittelt. Hier sieht man den Osthügel in Shiloh, der besonders hoch war, der entspricht eben dem Ölberg in Jerusalem, der auch deutlich höher war als die anderen Berge rund um Jerusalem. Da im Osten auf diesem Berg wäre auch der Altar gewesen für die rote Kuh, nach den Vorschriften in 4. Mose 19, außerhalb des Lagers im Osten. Ja, das ist dieser Osthügel. Obendrauf, dieses große Gebäude, ist eine Yeshiva heute, eine Talmud, jüdische Talmudschule. Jetzt schauen wir wieder vom Platz der Stiftshütte aus auf den Tell, das alte Shiloh, der höchste Punkt. Und hier sieht man das Informationszentrum heute, wo man den Shiloh-Film, den ich schon erwähnt habe, sehen kann. Ja, jetzt sind wir wieder am Standort der Stiftshütte, schauen nochmals nach Osten. So, kriegt man ein bisschen eine Rundsicht. Und nun gehen wir weiter. Hinter den Mauern, den alten kanaanitischen Mauern, haben später die Israeliten Häuser gebaut. Hier sieht man israelitische Häuser deutlich nach der Eroberung unter Josua aus der Eisenzeit 1. Hier sieht man noch einen originalen Kornspeicher, wo man Getreide gelagert hat. Das ist alles hier dokumentiert, genauso wie die biblische Geschichte das erzählt. Aber In Psalm 78 lesen wir, wie Shiloh schließlich verwüstet worden ist. Und zwar findet man bei den Ausgaben in Shiloh über den ganzen Tell verteilt furchtbare Zerstörungsspuren, die datiert wurden aufgrund der Keramik auf circa 1050 vor Christus. Und vor nicht langer Zeit wurde das auch noch datiert mit der neu justierten C14-Methode und da kam auch 1050 vor Christus heraus. Und nun, in der Bibel wird ja berichtet, wie die Israeliten die Bundeslade von Shiloh mitgenommen hatten in den Kampf gegen die Philister. In den ersten Kapiteln von 1. Samuel. Und wie schließlich die Bundeslade durch die Philister geraubt wurde. Und wir sehen auch, wie Israel dann im Kampf verloren hatte. Auch gewisse Orte, die werden aufgezählt, verloren hatte. Aber da wird nicht Shiloh erwähnt. Und es wird dann auch weiter berichtet, dass später in einem weiteren Krieg Israel diese Gebiete wieder zurückholen konnte. Aber wann wurde denn Shiloh zerstört? Und nun, in Psalm 78, Vers 59 lesen wir Folgendes. Gott hörte es und ergrimmte. Es geht um den Götzendienst Israels und die Untreue des Volkes Gottes. Und er verachtete Israel sehr. Und er verließ die Wohnung zu Shiloh, das Zelt, welches er unter den Menschen aufgeschlagen hatte. Und er gab in die Gefangenschaft seine Kraft und seine Herrlichkeit in die Hand des Bedrängers. Das war das eine, dass mit dem, dass die Bundeslade wegging von Shiloh, da ging auch die Shechina, die Wolke der Herrlichkeit von Israel weg. Aber dann lesen wir weiter in Vers 62. Und er gab sein Volk dem Schwerte preis. Und gegen sein Erbteil ergrimmte er. Seine Jünglinge fraß das Feuer und seine Jungfrauen wurden nicht besungen. Seine Priester fielen durch das Schwert und seine Witwen weinten nicht. Und nun, nach der strengen Chronologie der Bibel, starb Saul um 1056 vor Christus. Und zwar in einem letzten verhängnisvollen Krieg gegen die Philister. Der König nach dem Herzen der Menschen führte Israel in einen katastrophalen Krieg und das fällt genau zusammen mit der Zerstörung Shilohs. Zeitlich passt das genau circa 1050 nach archäologischer Datierung, das entspricht genau diesem schlimmen letzten verlorenen Krieg gegen die Philister um 1056 vor Christus, als Saul starb. Am Schluss von 1. Samuel. Jetzt sind wir wieder zurück da in diesem Rechteck. Allerdings, da in diesem Bereich, wo der Vorhof der Frauen war, da hat man viele Gebäude ausgegraben. Und zwar von der Eisenzeit 1 bis zur Römerzeit. Das heißt also, auch bis in spätere Zeiten wurde Shiloh immer wieder besiedelt. Aber an dem Ort, wo die Stiftshütte stand, dort wurde kaum gebaut. Das sind einfach so als Übersicht die allerneuesten Ausgrabungen hier. Da darf man normalerweise nicht hineingehen, aber wir haben hier eine Spezialführung durch die aktuellsten Entdeckungen von Shiloh gekriegt. Und hier sieht man sogar solche Untergrundstrukturen, die stammen noch aus der Zeit des Bar-Kochba-Krieges. Also auch da haben Juden sich in Shiloh versteckt, in der Zeit von 132 bis 135 nach Christus, als das jüdische Volk unter der Anführung eines falschen Messias noch einmal einen Aufstand gegen Rom wagte, der verhängnisvoll war, denn es kamen mehr als eine Million Juden ums Leben damals. Aber hier findet man sogar die Spuren davon. Und dann ging der Staat Israel endgültig unter. Hier das Informationszentrum nochmals. Der Name Shiloh wird unterschiedlich geschrieben im Alten Testament. Es gibt also auf Hebräisch, für die, die Hebräisch lesen, drei verschiedene Schreibweisen. Gerade vor dem Vortrag hat mich jemand gefragt, wie man das Shiloh im Alten Testament schreibt. Also hier die Antwort. Aber es bedeutet alles dasselbe, eben Ort der Ruhe, Friedensbringer. Und damit ist Shiloh eben ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der wirklich Ruhe und Frieden bringt für jeden, der an ihn glaubt. So wie 1. Samuel 49, 10 sagt, dass der Friedensbringer Shiloh kommen würde und die Nationen werden ihm gehorchen. Da haben wir also eine Prophetie darauf, dass der Staat Israel untergehen würde. Das Zepter wird weichen von Israel, aber die Heidenvölker werden dem Messias gehorchen. Und die vergangenen 2000 Jahre haben das genau gezeigt. Millionen von Menschen aus allen Völkern haben Frieden gefunden in dem Herrn Jesus, dem wahren Shiloh, und haben ihm ihr Leben anvertraut, ihm gehorcht. Während durch die Jahrhunderte eigentlich sehr wenig Juden zum Glauben kamen. Das ändert sich erst heute, eigentlich seit dem 19. Jahrhundert, dass immer mehr Juden nun zum Glauben kommen. Diese Zeit der Verblendung war ja nach Römer 9 bis 11 nur eine beschränkte Zeit. Und wir sehen bereits heute diese Wende. Nun haben wir uns bereits beschäftigt mit dem Thema ein Kind erbeten, ein Kind dem Herrn weihen. Also 1. Samuel, diese Geschichte in Shiloh zeigt uns, dass unser erstes Anliegen für unsere Kinder muss sein, nicht irgendeine Karriere, sondern dass sie ihr Leben ganz dem Herrn anvertrauen und dass ihr Leben und auch ihre Ausbildung dem dienen soll, dass sie schließlich, so wie Samuel, ihr Leben ganz dem Herrn zur Verfügung stellen. An dem Ort, wo Gott sie haben will, in dem Beruf, wo Gott sie haben will. Aber wir haben auch in 1. Samuel das Thema der missratenen Kinder. Eli, der hohe Priester, und diese schlimmen Söhne Pinehas und Hophni, die in schwerer Unmoral lebten. Oft wird gesagt, Eli sei ein Beispiel für einen Vater, der seine Kinder nicht gut erzog. Es ist ein falscher Schluss. Denn es geht hier in 1. Samuel nicht darum, um einen Vater, der die Kinder erzieht. Hophni und Pinehas waren schon längst erwachsen. Das waren keine Kinder mehr zu Hause, die man erziehen muss. Aber Eli wird der Vorwurf gemacht, dass er nicht gegen die Söhne vorgegangen ist, weil er als Hoherpriester oberster Richter Israels war. Und da hat er mit zwei Maß gemessen. Bei seinen Söhnen hat sich gewissermaßen gedeckt. Gegen andere wäre er vielleicht vorgegangen als Richter. Und da ist das Problem eben der Parteinahme, dass man eben bei den eigenen Leuten, in der eigenen Familie, da ist man milder im Urteil und deckt. Und bei anderen, da drückt man mit dem Finger auf die Fehler. Das ist das Problem von Eli gewesen, dass er als Richter nicht vorgegangen ist, da wo er hätte vorgehen müssen. Und das müssen wir mit der Warnung in 1. Timotheus 5 in Verbindung bringen, wo Paulus dem Timotheus sagt, 1. Timotheus 5, Vers 21, ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nicht nach Gunst tust. Im Zusammenhang geht es um Älteste in der Gemeinde, die falsch handeln, die sündigen. Vers 19 sagt, wieder einen Ältesten nimm keine Anklage an, außer bei zwei oder drei Zeugen, die da sündigen, im Griechischen ein Partizip Präsens, die da fortdauernd sündigen, überführe vor allen, auf das auch die übrigen Furcht haben. Und dann kommt eben diese Ermahnung: Ich bezeuge ernstlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil beobachtest, indem du nicht nach Gunst tust. Eli hat im Blick auf seine Söhne mit Gunst gehandelt. Und das ist eben ein Vorurteil. Da so, dort anders. Aber natürlich stellt sich die Frage, und wie war das früher, als diese zwei Jungs noch klein waren? Was ist da falsch gegangen? Und es stellt sich die Frage, wenn Eli später sie so gedeckt hat, war das früher eben, als sie noch klein waren, auch so? Das ist die Frage, die sich stellt. Aber eben, da sind wir mitten in dem Thema, das uns eben auch mit Shiloh verbindet. Wie ist das mit missratenen Kindern? Ich weiß noch, meine Mutter damals, diese Komposition Zeller wie Nacht ganz neu so unter das Volk kam, wie sie ein Lied ganz besonders berührt hat. Und das war das Lied »Keine Mutter weiß, was aus ihrem Kind wird«. Und da hat sie gesagt, das ist wirklich so. Man hat das nicht in der Hand, was aus den eigenen Kindern wird. Und trotzdem, eben, wir haben den Auftrag, eben die Kinder aufzuziehen in der Furcht und Ermahnung des Herrn, sagt das Neue Testament. Und eben, dass wir da nicht parteiisch sind bei unseren Kindern, da ist alles nicht so schlimm, nur bei den anderen. Aber wie sieht das aus? Was aus ihnen wird? Und nun sehen wir Samuel, dieser kleine Samuel wächst auf in dieser schlimmen Umgebung mit Hophni und Phinehas und er bleibt treu, als kleiner Junge. Und zwar hat er zuerst den Herrn gar noch nicht gekannt. Also man muss sich vorstellen, er kam von Hanna nach Silo gebracht, dahin, nachdem sie ihn abgestillt hatte. Also wenn sie es wirklich lange geschafft hat, 4 Jahre wie bei Isaak, das war schon speziell. Die Sarah wollte wohl nicht mehr aufhören. Ja, das war so. Und Ismael hat darum auch gelacht über seinen Halbbruder. Er hat ihn verspottet. Das war schon ein spezielles Bild, nicht wahr? Eine 94-jährige Frau, die einen 4-jährigen Jungen immer noch stillt. Und Ismael hat ihn verspottet. Also das war sicher extrem. Aber sagen wir, der Samuel war 3 Jahre zu Hause und nachher, als ihn abgestillt hatte, brachte es ihn zu Eli und da wuchs er auf. Aber er kannte den Herrn noch nicht. Und 1. Samuel 3 zeigt, wie der Herr sich dann zum ersten Mal ganz speziell Samuel geoffenbart hat und ihn gerufen hat. Samuel, Samuel. Und Samuel, der Kleine, wusste nicht, was das zu bedeuten hatte. Er schlief ja bei der Stiftshütte, übrigens gerade neben der Bundeslade. Nicht im Allerheiligsten, sondern unter den Decken der Stiftshütte, die auf den Seiten herunterkamen, war auf der Höhe der Stiftshütte, auf diesem Platz, den wir gesehen haben. Dort schlief er. Und dann hörte er diese Stimme, Samuel, Samuel, und da ging er rüber zu dem Hohenpriester Eli, der an einem anderen Ort, auch unter den Decken, schlief. Und er hat gesagt, ja, wie das so ist bei kleinen Kindern, wenn die nachts kommen und die haben irgendwelche Dinge da gehört. Das ist nichts, geh wieder hin. Der kleine Samuel ging wieder hin und dann kam die Stimme wieder, Samuel, Samuel. Und er kam wieder. Und Eli schickt ihn zurück, bis er schließlich merkt, das ist wahrscheinlich Gott, der Samuel ruft. Und wir lesen nun in 1. Samuel 3, Vers 7, Samuel aber kannte den Herrn noch nicht. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Und der Herr rief wiederum zum dritten Mal Samuel. Und nachdem Eli ihm erklärt hat, wie man dann reagieren muss, wenn Gott ruft, antwortete er in Vers 9, in Vers 10, und der Herr kam und trat hin und rief wie die anderen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. Da sprach der Herr zu Samuel: Siehe, ich will eine Sache tun in Israel. Und so weiter. Also er hat gelernt von Eli, wenn Gott ruft, muss man sagen: Rede, denn dein Knecht hört. Und in der Folge wird dieser Samuel ein wunderbarer Diener Gottes. Und zwar lese ich noch aus dem Schluss des Kapitels, Kapitel 3, Vers 19. Und Samuel wurde groß, und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Und ganz Israel, von Dan bis Beersheba, erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr fuhr fort, in Shiloh zu erscheinen, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Shiloh durch das Wort des Herrn. Also, dieser kleine Junge hat den Herrn zwar irgendwie geliebt, aber ihn trotzdem noch nicht gekannt. Und so ist das, wenn man in einer gläubigen Familie, christlichen Familie aufwächst. Da hat man manchmal mit dem Begriff der Bekehrung Mühe. Aber wir haben das gerade vor kurzem so erlebt, als meine Mutter im Sterben war. Da war in einer Gemeinde ein kleiner Junge, der sagte: Ich möchte die Frau Liebi besuchen, weil die jetzt bald in die himmlische Herrlichkeit geht. Und er möchte noch vorher zu ihr gehen. Wollte also nicht mit den Kollegen abmachen. Und dieser siebenjährige Knabe ist dann gekommen und hat sie so erlebt als Frau, die jetzt wartet, bis sie in die himmlische Herrlichkeit gehen darf. Und dann später zu Hause hat er mit der Mutter darüber gesprochen, eben, dass die Gläubigen wissen, wohin sie gehen, dass sie in die himmlische Herrlichkeit gehen. Und dann wollte er wissen, ob das für ihn auch so ist. Und da hat die Mutter gesagt: Schau, du liebst den Herrn Jesus, seit du klein bist. Aber ob du ihm wirklich gehörst, das weiß ich nicht. Und dann wollte er die Sache festmachen. Und hat sich wirklich ganz bewusst sein Leben Jesus Christus übergeben und sich so bekehrt. Und so haben wir das auch bei Samuel. Er liebte den Herrn von Anfang an. Und trotzdem sagt die Bibel, er kannte den Herrn noch nicht. Und der Moment kam, wo er aber auch ganz bewusst sich Gott, sein Leben Gott zur Verfügung stellt: Rede, Herr, dein Knecht hört. Ich möchte einfach das tun, was du sagst. Und so wurde er ein wunderbares Werkzeug in der Hand Gottes. Eben inmitten einer Umgebung, wo eine Familie versagt hatte. Aber eben, wie ist das, wenn man missratene Söhne hat? Oder Kinder hat. Das ist eine ganz schwierige Sache. Und lesen wir jetzt in 1. Samuel 8. Und es geschah, als Samuel alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter ein über Israel. Und der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel. Und der Name seines zweiten Abia. Sie richteten zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen. Und sie neigten sich dem Gewinn nach und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Schrecklich. Das war so ein treuer Mann, dieser Samuel. Und jetzt hat er zwei Söhne und beide sind genauso missraten. Sie haben nicht das gleiche Problem. Hophni und Phinehas hatten ein Frauenproblem. Furchtbares. Und die hatten ein Geldproblem. Ist auch furchtbar. Und diese Geschichte zeigt uns, natürlich haben wir als Eltern Verantwortung im Blick auf unsere Kinder und ihren Weg, aber es gibt trotzdem Grenzen der Verantwortung. Und es wäre schlimm, wenn man einfach in jedem Fall denkt, wenn Kinder eigene Wege gehen, da habe ich ganz bestimmt vollkommen versagt. Natürlich müssen wir uns prüfen, ob wir vollkommen versagt haben und ob unser Zeugnis einfach nicht gut war. Aber es gibt oft Fälle, wo Eltern sich eine Schuld aufladen, die sie objektiv besehen nicht haben. Eben weil auch die Kinder haben eine eigene Verantwortung, einen eigenen Willen. Und sie müssen sich selber bekehren. Die Eltern können sich nicht für die Kinder bekehren, genauso wie Kinder sich nicht für ihre Eltern bekehren können. Diesen Fall gibt es ja auch. Und so sehen wir, dass es sogar bei Samuel möglich war, als treuer Mann Gottes, dass seine Söhne einen ganz eigenen Weg gingen. Aber er hatte den Wunsch, dass sie so das Gleiche tun würden wie er. Er war der Letzte in der Richterzeit, dann kam das Königtum mit Saul. Aber seine Söhne waren auch Richter, nur treulose Männer, die das taten um Geld. Und zwar mehr als recht war zu kriegen. Ja, das alles verbindet uns mit diesem unscheinbaren Ort Shiloh. Eben als Robinson hierher kam, er sah einfach ein paar Steine aus dem Mittelalter und man wusste noch gar nicht, was sich da alles unter den Ruinen versteckt. Und heute wissen wir mehr über Shiloh als in den vergangenen 2000 Jahren. Ja? Und jetzt ist dieser Ort auch wieder zugänglich. Ich bin also bereits mit einer Reisegruppe dahin gegangen, mit über 50 Leuten. Und die waren so begeistert, da zu sein, wo Hannah betete, da wo Samuel, dieser kleine Samuel, in Treue Gott diente. Und eben an diesem Ort, der uns auch hinweist auf den Herrn Jesus, den Friedensbringer, den Ruheschaffer. Ja, da wären wir am Schluss. Jetzt wäre Gelegenheit für Fragen. Das gibt es ja selten, dass ich zu früh fertig bin. Ja. Der Hof hinter der Stiftshütte war also nochmals ein Ort, wo man zum Beispiel die Friedensopfer essen konnte. Gewisse Opfer wurden ja ganz für Gott verbrannt, wie das Brandopfer. Und zum Beispiel beim Friedensopfer, da wurde ein Teil für Gott auf dem Altar verbrannt. Einen Teil durfte man selber essen, ein anderer Teil bekam der Priester. Und man durfte auch andere einladen. Und darum sehen wir in 1. Samuel 1, als Elkana mit seiner Familie jährlich nach Shiloh hinaufging, da gab er Johanna jeweils das doppelte Fleischstück. Das war Fleisch von dem Friedensopfer. Und so war also der Bereich vor der Stiftshütte besonders geeignet, eben da scharten sich die Frauen zum Gebet, aber zum Beispiel im hinteren Teil konnte man Friedensopfer essen. Und dann diese Hügel, die ich schon erwähnt habe, rundherum oder im Umkreis von der Stiftshütte, die waren natürlich auch wichtig, wenn ganz Israel nach Shiloh kam. Da waren natürlich Hunderttausende von Leuten da. Wo hat man die untergebracht? Die konnten ihre Zelte auf all diesen Hügeln aufschlagen. Das war wirklich Campinggebiet. Und von überall konnte man die Stiftshütte sehen. Ebenso ähnlich wie vom Ölberg her, wo man die schönste Übersicht hat über den Tempelplatz. So hatte man das von diesen Hügeln aus wunderbar auf die Stiftshütte und den Dienst, den man so beobachten kann. Also es war alles praktisch eingerichtet. Weitere Frage ganz da hinten, glaube ich. Ja. Ja, mit dem, dass die Bundeslade wegging, die wurde ja eben von den Philistern gestohlen. Und schließlich haben die Philister die Bundeslade wieder an Israel zurückgebracht. Aber sie kam dann nicht mehr nach Shiloh, sondern sie kam dann für längere Zeit in ein Privathaus. Und damit war eigentlich die Zeit von Shiloh vorüber. Und die Verwüstung, die kam dann noch später. Aber Shiloh war vorbei. Und darum ist es ja auch interessant, die Stiftshütte selbst wurde nicht verwüstet von den Philistern. Die hat ja noch eine Reise gemacht. Sie kam eine Zeit nach Nob. Und sie stand auch längere Zeit in Gibeon. Bis schließlich, als Salomo den Tempel baute, da brachte er die Stiftshütte nach Jerusalem. Und dann lesen wir in der Bibel nichts mehr von ihr. Aber in der rabbinischen Literatur wird gesagt, dass Salomo die Stiftshütte im Tempelberg untergebracht hat. Aber das Problem ist, man darf ja nicht graben, sonst gibt es wieder einen Krieg. Das gäbe einen Aufstand der Palästinenser. Und die Möglichkeit besteht, dass die Überreste der Stiftshütte im Tempelberg noch zu finden wären. Aber so ging die Stiftshütte effektiv in den Salomo-Tempel auf. Und das erklärt uns auch, warum eben in der Bibel Stiftshütte und der spätere Tempel als eine Einheit gesehen werden. Und wenn im Hebräerbrief im Neuen Testament über den Tempeldienst und den Opferdienst gesprochen wird in Jerusalem, werden immer die Ausdrücke der Stiftshütte verwendet. Also der Tempel wird beschrieben als Stiftshütte. Und das hängt damit zusammen, eben die Stiftshütte wurde nie zerstört, Schilo wurde zerstört. Und so ging die Stiftshütte quasi direkt in den Tempel über. Und natürlich die Bundeslade, der Räucheraltar, die Menorah, der siebenarmige Leuchter, der Schaubrottisch, wurde von Salomo im Salomo-Tempel wieder verwendet. Also das aus der Stiftshütte wurde verwendet, aber die Einzelteile, die Bretter und der Goldüberzug und so weiter, der Bretter und die Decken wurden in Jerusalem im Tempelberg eingelagert. Und eben Rama bedeutet, Schilo war vorüber und es begann eine neue Zeit im Leben Samuels, in dem Rama der Ort des Gerichts wurde. Weiter. Ja, bitte da hinten. Nein, Schilo wird nicht mehr weiter erwähnt. Also die letzte Erwähnung haben wir in Jeremia 41. Dort wird über Leute, die in Schilo lebten, gesprochen, die nach Jerusalem zum Tempel gekommen waren. Eben Schilo, das war kein Thema mehr als Anbetungsort. Die Leute von Schilo kamen nach Jerusalem. Das war um 600 vor Christus. Aber für die Zukunft wird nichts mehr Spezielles über Schilo gesagt. Schilo war mit seiner Geschichte eben eine Warnung später für Jerusalem. Jerusalem kam an die Stelle von Schilo. Das wird auch sehr eindrücklich erklärt in Psalm 78, wo ich ein bisschen zitiert habe. Aber wenn man weitergeht, ich war Psalm 78, Verse 60 bis 63, bis 64 sprechen von dem Gericht Gottes über Schilo. Und dann heißt es in Vers 67, und er verwarf das Zelt Josefs. Und den Stamm Ephraim erwählte er nicht. Schilo war in Ephraim, aber Gott hat Ephraim auf die Seite gestellt mit der Zerstörung Schilos. Und jetzt heißt es, sondern er erwählte den Stamm Juda, den Berg Zion, den er geliebt hat. Und er baute gleich Höhen sein Heiligtum, gleich der Erde, die er auf ewig gegründet hat. Und er erwählte David, seinen Knecht, und nahm ihn von den Hürden der Schafe. Und so weiter. Also Gott hat den Stamm Ephraim und Schilo verworfen und neu hat er gewählt den Stamm Juda und damit auch den Berg Zion in Juda und auch David, der aus dem Stamm Juda kam, als den König nach dem Herzen Gottes, im Kontrast zu Saul, dem König nach dem Herzen der Menschen. Ist das so klar? Dann kam eine Frage hier. Ja? Nein, Hannah bekam nach Samuel noch eine ganze Serie von weiteren Kindern. Ja. Plötzlich ging es. Ja. Wir lesen eben in 1. Samuel 1, Vers 5. Elkanah gibt ihr in Schilo das Doppelte, aber Hannah gab ihr ein doppeltes Stück. Denn er liebte Hannah, aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Das zeigt uns, wir können alles aus der Hand Gottes annehmen. Also auch die Unfruchtbarkeit ist in Gottes Hand. Und Gott konnte nachher eben diesen Mutterleib öffnen. Und dann kamen auch weitere Kinder. Übrigens ganz ähnlich wie bei Abraham. Bei Abraham war das so, dass er später, in einer späteren Ehe dann mit Ketura, hatte er weiter Kinder. Ich war, Männer sind länger eben fortpflanzungsfähig als Frauen, das ist klar. Aber auch dort ist es einmal fertig. Und die Bibel sagt ganz klar, dass Abraham abgestorben war, sagt Römer 4. Und mit 100 Jahren hätte er nicht mehr einen Sohn zeugen können. Und trotzdem hat Gott eben das möglich gemacht. Und einfach um zu zeigen, da wo es wirklich menschlich gar nicht mehr möglich war, Gott ist es möglich. Also Israel dürfte es aus biologischen Gründen gar nicht geben. Israel ist ein biologisches Wunder, die reine Existenz. Und dann lesen wir aber eben in 1. Mose 25, dass Abraham auch danach dann noch weitere Kinder zeugen konnte. Und so ähnlich eben bei Hannah, mit dem das der Herr aufgetan hat, war es wirklich offen. Also, 1. Samuel 2, 21, vielen Dank. Und der Herr suchte Hannah heim, und sie wurde schwanger und sie gebar 3 Söhne und 2 Töchter. Und der Knabe Samuel wurde groß bei dem Herrn. Weitere Fragen? Ja, bitte. Die auserwählten Engel, das ist bezeichnet die Engel, die nicht gefallen sind mit Satan. Und das ist also so, dass Gott wusste im Voraus, welche Engel einmal aufstehen und rebellieren würden mit Satan und welche treu bleiben. Ja, es ist verwandt damit. Es ist ja so, bei den Engeln gibt es keine Wiederherstellung. Hebräer 2 sagt ganz klar, dass Gott für wahr, er nimmt sich nicht der Engel an. Das heißt, um sie zu ergreifen und herauszuführen aus der Sünde, sondern des Samens Abrahams nimmt er sich an. Also all der Menschen, die wie Abraham umkehren und Gott glauben. Und nun ist es so, bei den Menschen wusste Gott von Anfang an, welche Menschen als Nachkommen Adams aus ihrem gefallenen Zustand sich einmal bekehren würden. Und die hat Gott auserwählt, dass sie seine Kinder werden sollten. Darum steht in Römer 8, die, welche er zuvor erkannt hatte, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also der Auserwählung, der Zuvorbestimmung geht immer voraus Gottes Vorherwissen. Und so hat Gott also Menschen zuvor bestimmt, dass sie seine Kinder werden sollen, aufgrund seiner Vorkenntnis. Und er hat auch die Engel, von denen er wusste, dass sie eben nicht beim Abfall nicht mitmachen würden, die hat er bestimmt, dass sie in Ewigkeit seine Diener sein sollen. Die Engel werden nicht eben in dem Sinn Kinder Gottes wie die erlösten Menschen, aber eben die nicht gefallenen Engel, die gehören zu den auserwählten Engeln. Und damit wird auch gesagt, dass diese Engel nicht irgendwann später noch abfallen werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Und darum ist es eben so, dass diejenigen, die zu den Auserwählten gehören, weil sie sich bekehrt haben, die dürfen wissen, es gibt nicht irgendwann mal in 2 Millionen Jahren in der Herrlichkeit dann nochmals einen Abfall. Und dann würde man wieder verloren gehen. Sonst hätte man ja in Ewigkeit nie irgendwelche Gewissheit. Es könnte ja irgendwann doch mal sich jemand wieder lossagen. Aber nein, die Auserwählten, die dürfen wissen, das ist fest für alle Ewigkeit. Und so ist es auch für die auserwählten Engel eben eine feste Sache. Die werden nicht irgendwann mal doch noch abfallen. Noch eine Frage? Ja, da vorne. Die Stiftshütte in Schilo, ob die nur für das Nordreich war oder auch für das Südreich. Als die Stiftshütte in Schilo war, da war Israel immer noch eine Einheit als 12-stämmiges Volk. Die Spaltung kam ja erst später nach dem Tod von Salomo. Aber da stand ja schon der Salomo-Tempel. Also die Stiftshütte in Shiloh war für alle 12 Stämme und darum war sie auch so schön zentral in dem Bereich zwischen Dan und Beersheba. Ja, da hinten. Also, wie war das mit Elkana? Die Fragestellerin fragt, ob er aus priesterlichem Geschlecht war. Müsse er doch, sonst hätte Samuel nicht so in der Stiftshütte dienen können. Und dann hat er noch 2 Frauen gehabt und ständig Streit. Wie ist das? Ja, also, Elkana, das sieht man in 1. Chronika, in den Geschlechtsregistern, kam tatsächlich aus dem Stamm Levi. Also er wohnte im Stammesgebiet von Ephraim als Levite. Aber nicht aus priesterlichem Geschlecht. Denn nur Nachkommen von Aaron, der aus dem Stamm Levi war, durften Priester sein. Aber die anderen aus dem Stamm Levi, die waren einfach vorgesehen als Helfer im Tempel. Als Tempeldiener, aber nicht Priester. Und Samuel war effektiv eben aus dem Stamm Levi und damit berechtigt, Hilfsdienste zu tun im Tempel. Er hat nicht Opfer dargebracht, aber er hat geholfen. Und das war natürlich eine besonders bevorrechtete Stellung, auch Levite zu sein. Darum ist es ja auch so, bis heute im Judentum, wenn jemand aus dem Stamm Levi stammt, und das sind eben die Leute, die Levi oder Livi und so weiter heißen, wenn man eine Einladung hat und da ist ein Herr Levi da, dann sagt der Vater, er betet nicht, Herr Levi, beten Sie mit uns am Tisch. Also die haben immer so eine bevorrechtete Stellung gehabt im Judentum. Und dann gibt es aber eben solche, die heißen Kohen, Priester, die wissen, sie sind sogar aus der Linie von Aaron. Aber Samuel war nicht so. Nur ist natürlich zu sagen, sogar die Gibeoniter, dieser kananitische Stamm oder dieser Teil eines kananitischen Stammes, der sich Israel gebeugt hatte, die durften Wasser- und Holzträger sein in der Stiftshütte. Die waren nicht mal Israeliten, aber hatten trotzdem Möglichkeit, einen Hilfsdienst zu tun. Also Samuel hätte so oder so Hilfsdienst tun können, aber er war sogar Levit. Jetzt, wenn man das neutestamentlich überträgt, wir wollen ja vielleicht auch noch einen geistlichen Gewinn haben, wenn wir schon davon sprechen, dann ist es so, im Neuen Testament werden alle Gläubigen als Priester betrachtet. 1. Petrus 2 sagt, dass wir alle Priester sind und auch Offenbarung 1, Vers 5, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also wir sind alle Priester. Dass wir eben Gott geistliche Schlachtopfer darbringen, sagt 1. Petrus 2, dass wir Gott anbeten. Und von dem Opfer von Jesus Christus sprechen in der Anbetung. Aber was ist das mit den Leviten? Nun, in 4. Mose, in den frühen Kapiteln, wird gezeigt, der Stamm Levi wurde der Priesterfamilie Aaron geschenkt, um ihnen zu helfen. Das heißt, sie hatten ganz unterschiedliche Aufgaben. Ein Teil der Leviten war für diese Aufgabe besonders bestimmt, ein anderer für jene, ein anderer wieder für eine andere Aufgabe. Und später wurden die Aufgaben sogar noch mehr spezialisiert. Da gab es Leviten, die waren für die Musik zuständig, es gab Leviten, die waren für Torhüterdienste zuständig und so weiter. Und so sehen wir in den Leviten ein anderer Aspekt, nämlich der Aspekt der Gaben. Gott hat auch allen Gläubigen mindestens eine Gnadengabe gegeben. So steht es in 1. Petrus 4. Je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet damit als guter Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Also jeder hat eine spezifische Gabe und die sollen wir brauchen, wie die Leviten, um dem Priesterdienst zu helfen. Also jetzt neutestamentlich übertragen, sind alle Gläubigen sind Priester, um Gott anzubeten, aber alle neutestamentlichen Gläubigen sind auch Leviten. Und unsere Gaben sollen wir dazu einsetzen, dass letztlich das Lob Gottes noch höher wird, noch schöner wird. Und diese Perspektive gibt nochmals vielleicht eine ganz andere Sicht auf unsere vielfältigen Dienste für den Herrn. Und nicht wahr, in 1. Korinther 12 wird sogar Hilfeleistung wird unter den Gaben, geistlichen Gaben erwähnt. Nicht wahr, wenn eben jemand vielleicht nicht die Begabung hat, einen Predigtdienst zu tun, aber der kann bei irgendwelcher Not in Familien oder bei Alleinstehenden eben durch Hilfeleistung unterstützen. Und letztlich jede Art von Dienst für den Herrn soll eben letztlich das Lob Gottes und die Anbetung Gottes fördern und unterstützen. Ja, aber jetzt kommt noch das Problem mit den zwei Frauen dazu. Polygamie im Alten Testament war immer falsch. Und zwar hat das Alte Testament von Anfang an gelehrt, in 1. Mose 1 und 2, dass Gott den Menschen geschaffen hat als ein Mann und eine Frau. Und dann wird erklärt in 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und es ist wichtig, die Grammatik beim Bibellesen. Seiner Frau, das ist Einzahl. Und sie werden ein Fleisch sein. Also das war von Anfang an ganz klar Gottes Plan in der Schöpfung, ein Mann und eine Frau. Und das als vollkommene Einheit und das fürs Leben. Und dann sehen wir aber unter den abgefallenen Nachkommen von Kain, den ersten, der diesen Bund Gottes mit Noah, mit Adam, zu dem auch die Ehe gehört, gebrochen hat. Und zwar heißt es in 1. Mose 4, Vers 19, und Lamech nahm sich zwei Frauen. Der Name der einen war Ada und der Name der anderen Zilla. Der hat in Frechheit Gottes Gebot, Gottes Einrichtung, Gottes Bund so gebrochen. Und das nächste Beispiel in der Bibel von Polygamie, das war Abraham. Abraham hat eine glückliche Ehe, Abraham und Sarah. War ein glückliches Ehepaar, allerdings kinderlos. Aber das zeigt uns, man kann glücklich verheiratet sein, auch kinderlos. Das Gelingen einer Ehe hängt nicht von Kindern ab. Das kommt einfach noch dazu, das ist ganz wichtig. Und der Kinderwunsch war so groß, und Gott hat versprochen, er werde ihn erfüllen, aber zu seiner Zeit. Und sie mussten noch 25 Jahre warten. Aber dann kam der Punkt, wo schließlich Sarah die Idee hatte, du, Abraham, wir haben doch diese Magd Hagar. Ja. Und es war wirklich so, unter den Heiden damals im zweiten Jahrtausend, das haben wir schriftlich von Inschriften aus dem Nahen Osten, da gab es dieses heidnische Gesetz, wenn eine Herrin unfruchtbar war, so konnte der Herr ihre Sklavin heiraten und das Kind der Sklavin wurde dann der Herrin zugerechnet. Und das war die Überlegung von Sarah in 1. Mose 16. Heirate als Zweitfrau Hagar, und das war übrigens nicht ein Konkubinat, sondern es war eine Heirat. Und wenn es heißt, Abraham nahm Hagar, Lakach, Leishto, sich als Frau nehmen, das heißt auf Hebräisch heiraten. Das war eine legalisierte Eheschließung, aber polygam. Und von da an hat Gott 13 Jahre lang nicht mehr mit Abraham gesprochen. Nicht wahr? In 1. Mose 16, Vers 16 steht, und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Und dann kommt Kapitel 17. Vers 1. Und Abraham war 99 Jahre alt, da erschien der Herr dem Abraham und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. 13 Jahre liegen zwischen den Kapiteln. Gott hat nicht mehr gesprochen. Man muss sich also das ganz praktisch vorstellen. Dieser Mann Gottes, mit dem Gott immer wieder gesprochen hat und Verheißungen gegeben hat und er hat geglaubt und plötzlich spricht Gott nicht mehr. Muss man sich vorstellen, ein Gläubiger geht einen falschen Weg und er hat keine Gemeinschaft mehr mit Gott. Und wenn er versucht, die Bibel zu lesen, Gott spricht nicht mehr zu ihm durch die Bibel. Das ist ganz schrecklich. Und das hat Abraham so erlebt. Und dann 13 Jahre später sagt Gott: Ich bin Gott, der Allmächtige. Ich brauche keine heidnischen Tricks. Ich bin der Allmächtige. Ich kann dir ein Kind geben, auch wenn es menschlich und biologisch nicht mehr möglich wäre. Für beide, für Mann und Frau. Und dann sagt er: Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Und dann führt Gott den Beschneidungsbund ein. Und der drückt aus: Der Mann muss anerkennen, wenn ich einen Sohn, eine Tochter zeuge, dann zeuge ich immer einen Sünder. So wie ich bin, so ist mein Kind. Das war nach dem Sündenfall so, von Adam heißt es, er zeugte einen Sohn in seinem Bild. Nicht im Bild Gottes, in seinem Bild. Er war ein gefallener Mensch. Und die Beschneidung, diese kleine Operation, da fließt Blut, drückt aus Gottes Gericht über die verdorbene Natur des Menschen, die nur eben wieder einen Sünder zeugen kann. Und damit musste Abraham erkennen: Ich bin von Natur aus ein verdorbener Mensch. Und darum kam ich überhaupt dazu, diesen Weg zu gehen und Hagar zu heiraten. Das war falsch. Und das blieb falsch auch weiterhin im Alten Testament. Das müssen wir ganz, ganz klar sagen. Aber mit dem, dass der Herr Jesus gekommen ist, wurde die Klarheit des Willens Gottes über die Ehe, wie es in der Schöpfung war, wieder in einer ganz neuen Weise auf den Leuchter gestellt. Und darum sagt der Herr Jesus in Matthäus 19 im Blick auf Fragen rund um die Ehe, da wird gefragt: Ja, wie ist das mit der Scheidung? Und da sagt der Herr Jesus in Matthäus 19, Vers 3, auf die Frage: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder Ursache seine Frau zu entlassen? So wie die Schule Hillel und den Pharisäern sagte: Ein verbranntes Essen ist ein Grund für eine Ehescheidung. Da sagt der Herr Jesus: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, von Anfang sie Mann und Frau schuf und sprach: Um deswillen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und es werden die zwei, nicht die drei, die zwei ein Fleisch sein, sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Sehen wir, der Herr Jesus geht zurück auf die Schöpfung und sagt: Ich bringe nicht etwas Neues, sondern ich bringe das, was schon immer gegolten hat. Ja, jetzt sind wir durch mit der Zeit.